Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sangha. Heute ist der 9. Januar und wir haben eine doppelte Premiere. Wir haben unseren ersten digitalen Achtsamkeitstag und es ist der erste Achtsamkeitstag in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch meine Gedanken zum Umgang mit schwierigen Emotionen teilen kann, weil ich dachte, mir, vielleicht kommen wir darüber in einen ehrlichen Austausch, wie es uns in diesen für uns alle nicht leichten Zeiten geht. Und weil das sicherlich auch ein Thema ist, ja, wo wir alle in den letzten Monaten viele Erfahrungen machen konnten. Also ich nehme an, alle von euch hatten Gefühle der Angst, der Einsamkeit, der Verwundbarkeit, waren vielleicht auch viel schneller aus der Ruhe zu bringen als sonst, weil ja die Welt da draußen wirklich gerade nicht die Welt ist, wie wir sie uns vorstellen. Das Leben geschieht und die Frage ist immer wieder, wie gehen wir geschickt damit um? Wir können es nicht kontrollieren, wir haben es nicht in der Hand und wir reagieren auf dieses Leben. Und wie wir auf dieses Leben reagieren, darauf haben wir Einfluss. Und darüber möchte ich heute sprechen. Im Buddhismus haben Gefühle einen sehr hohen Stellenwert. Und ich möchte deshalb im ersten Teil des Vortrags darauf eingehen, was man im Buddhismus eigentlich unter Gefühlen versteht. Was ist das eigentlich? Und im zweiten Teil dann näher beleuchten, wie ich damit praktiziere, mit diesem unsere Gefühle liebevoll in den Arm nehmen und halten, wie eine Mutter ihr Baby im Arm hält. Was heißt das eigentlich? Wie geht das? Das heißt, ich werde jetzt ich bin keine Therapeutin, ich werde wirklich nur aus meiner buddhistischen Praxis und aus dem Dharma berichten. Und was ich vorneweg auch und was mir wichtig ist zu sagen, es gibt sicherlich einige unter uns, die schwere Traumatisierungen haben. Und unsere Praxis ist ganz was Tolles, was ganz was Anwendbares, was in unserem Leben konkret hilft. Aber ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dass man sich professionelle Hilfe holt und dass man nicht denkt, dass man alles alleine machen muss. Also ich würde sagen, Achtsamkeit ist was Wunderbares, aber es ist vielleicht kein Allheilmittel. Das war mir wichtig, nochmal vorneweg zu sagen. Ja, wie schon gesagt, wir haben alle in den letzten Monaten vieles erlebt, was wir uns wahrscheinlich nie hätten vorstellen können. Und für uns als Praktizierende ist es scheinbar ja einfacher, weil wir ja die Hilfsmittel haben, mit denen wir mit schwierigen Situationen umgehen können. Und irgendwie wurde mir aber bewusst, ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich einfacher haben, weil nämlich mit unserer Praxis oft auch einhergeht, dass wir glücklich im gegenwärtigen Augenblick leben können, egal wie die Bedingungen sind. Und damit ist immer so subtil der Anspruch verbunden, dass es uns gut gehen soll, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind, dass wir, wenn wir meditieren, dass wir ruhig sind, dass wir tief in Kontakt kommen mit uns selbst. Aber ich finde, gerade in den letzten Monaten war das sehr herausfordernd. Und ich habe auch beobachtet, dass dann oft so eine Art Selbstverurteilung mit einhergeht. Wenn mir das nämlich nicht gelingt, dann mache ich offenbar irgendetwas falsch. Und deshalb war es mir auch wichtig, heute darüber zu sprechen, weil mir immer bewusster wird, wie hilfreich es eigentlich ist, wenn wir in eine tiefe Akzeptanz kommen und das einfach, wir sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle und einfach in die Akzeptanz kommen, dass es so sein darf, wie es gerade ist. Das Leben geschieht, es geschieht oft nicht nach unseren Vorstellungen. Und die Frage ist, wie wir geschickt damit umgehen. Der Buddha hat die Gefühle mit den Winden des Himmels verglichen, die kommen und gehen. Und er hat dazu ein ganz wunderbares Gleichnis auch gelehrt, das ich euch jetzt vorlesen möchte. Das ist aus dem Buch, wie Siddhartha zum Buddha wurde. Bhikkhus, für diejenigen, die dank ihres Studiums und ihrer Übung des Dharma Einsicht erlangt haben, ist ihr Leiden verschwindend gering, verglichen mit dem Leiden derer, die in Unwissenheit versunken sind. Unwissenheit vergrößert das Leiden millionenfach. Bhikkhus, nehmt einmal an, da ist jemand von einem Pfeil getroffen worden. Er empfindet Schmerzen. Wenn ihn nun ein weiterer Pfeil an genau derselben Stelle trifft, wird sich der Schmerz mehr als nur verdoppeln. Und wenn ihn genau an derselben Stelle noch ein dritter Pfeil trifft, wird der Schmerz tausendfach stärker sein. Bhikkhus, Unwissenheit ist der zweite und der dritte Pfeil. Sie verschlimmert den Schmerz. Dank seiner Einsicht kann der Übende verhindern, dass der Schmerz, den er empfindet oder den andere erleiden, stärker wird. Steigt eine unangenehme Empfindung in ihm auf, sei sie körperlicher oder geistiger Natur, so sorgt sich der Weise nicht. Noch beklagt er sich, weint, schlägt sich an die Brust, reißt sich die Haare aus, quält Körper und Geist oder fällt in Ohnmacht. Stattdessen beobachtet er seine Empfindung und weiß, dass es nur eine Empfindung ist. Er weiß, dass er nicht die Empfindung ist und so ist er auch nicht in ihr gefangen. Der Schmerz kann ihn daher nicht binden. Hat er eine schmerzvolle körperliche Erfahrung, so weiß er, dass da eine schmerzvolle körperliche Empfindung ist. Er verliert seine Ruhe nicht, sorgt sich nicht, ängstigt sich nicht und beklagt sich nicht. So bleibt die Empfindung eine schmerzvolle körperliche Empfindung. Sie kann nicht anwachsen und sein ganzes Wesen verwüsten. Ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichte und trotzdem beobachte ich an mir immer wieder, dass ich eine sehr gute Bogenschützin bin und dass, wenn es eine leidvolle oder schmerzvolle Erfahrung gibt, dass es ganz schnell geht, dass dann Gedanken dazu aufsteigen, dass Bilder aufsteigen und dass daraus eine Geschichte entsteht. Die Hirnforscherin Dr. Jill Taylor hat herausgefunden, dass eine Emotion 3 Sekunden dauert. Also der erste Pfeil. Und alles Weitere fügen wir dann meist unbewusst durch unsere Gedanken und unsere Geschichten, die wir konstruieren, hinzu und schießen damit weitere Pfeile ab. Also wir haben zum Beispiel eine unangenehme Empfindung und dann beginnt unser Geist zu rattern. Es fühlt sich unangenehm an, mir tut das Knie weh. Und dann kommt sowas wie, das hat eigentlich angefangen, als ich meine Mutter besucht habe. Und Das ist eigentlich genau wie damals als Kind. Da hat sie mich auch schon nicht beachtet. Und da musste ich dann einmal ganz bewusst auf mein Knie fallen, damit sie mich liebevoll in den Arm nimmt. Eine konstruierte Geschichte. Aber ich glaube, ihr wisst sehr gut, was ich meine, weil jeder ist, glaube ich, sehr gut darin, solche Geschichten zu konstruieren. Wir können einfach den Knieschmerz einen Knieschmerz sein lassen, wenn es uns gelingt, ihn als solchen da sein zu lassen. Der Buddha hat dem Praktizieren mit Gefühlen einen sehr hohen Stellenwert eingeräumt und sie scheinen eine Art Schlüsselrolle zu spielen beim Entstehen von Leiden. Und in zwei in unserer Praxis sehr wichtigen Sutren wird ganz explizit erklärt, nicht nur wie wir meditieren sollen, sondern auch wie wir mit Gefühlen umgehen können. Und das eine ist das Anapanasati Sutra, das Sutra über die Bewusstheit auf den Atem, also die 16 Schritte, die wir oft praktizieren. Und das andere ist das Satipatthana Sutra, das Sutra über die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass es da einen Menschen gab, der den Geist so durchschaut hat und uns Anweisungen gegeben hat, die heute für uns noch genauso gültig sind wie vor 2600 Jahren. Und im Folgenden beziehe ich mich jetzt nur auf das Satipatthana Sutra und da hat Thich Nhat Hanh auch ein ganz wunderbares Buch dazu geschrieben, das heißt Umarme deine Wut. Und daraus zitiere ich nun den Anfang, weil er ausdrückt, welchen hohen Stellenwert dieses Sutra hat. Bhikkhus, es gibt einen wunderbaren Weg, der lebenden Wesen hilft, Läuterung zu verwirklichen, Kummer und Trauer direkt zu überwinden, Schmerz und Angst ein Ende zu setzen, den rechten Pfad einzuschlagen und Nirvana zu verwirklichen. Dieser Weg ist der Weg der vier Verankerungen der Achtsamkeit. Ich finde, das ist ein großartiges Versprechen, dass wir Kummer, Trauer, Schmerz und Angst ein Ende setzen und Nirvana verwirklichen. Dafür lohnt sich doch unsere Praxis. Viele von euch kennen die vier Verankerungen der Achtsamkeit, aber ich möchte sie trotzdem nochmal alle vier hier ganz kurz wiederholen. Die erste ist, dass der Übende bei der Betrachtung des Körpers im Körper verankert ist. Die zweite, dass der Übende bei der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert ist. Die dritte, dass der Übende bei der Betrachtung des Geistes im Geist verankert ist. Und die vierte, dass er bei der Betrachtung der Geistesobjekte in den Geistesobjekten verankert ist. Und was ich jetzt hier näher betrachten möchte, ist die zweite Verankerung der Achtsamkeit, also was es heißt, die Gefühle in den Gefühlen zu betrachten und in den Gefühlen verankert zu sein. Und da heißt es in dem Sutra, jedes Mal, wenn der Übende ein angenehmes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein angenehmes Gefühl. Jedes Mal, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl. Jedes Mal, wenn er ein Gefühl verspürt, das weder angenehm noch schmerzhaft ist, ist er sich bewusst, ich verspüre ein neutrales Gefühl. Gefühle sind also in buddhistischer Vorstellung zunächst einmal nichts weiter als angenehm, unangenehm oder neutral. Und als alles das, was wir normalerweise unter Gefühlen verstehen, also Ärger, Angst, Wut, Eifersucht, aber auch Liebe, Freude und so weiter, die werden im Buddhismus, in diesem Sutra, den mentalen Faktoren, also dem Geist, zugeordnet. Es gibt auch ein Pali-Wort, das heißt Vedana, und das wird im Deutschen manchmal als Gefühle, manchmal aber auch als Gefühlstonus übersetzt. Und damit es alles jetzt nicht so abstrakt bleibt, sondern dass ihr eine eigene Erfahrung bekommt, wollte ich jetzt mit euch eine kleine Übung machen und euch bitten, euch aufrecht hinzusetzen und eure Augen zu schließen, in Kontakt zu kommen mit eurem Atem. Und wir gehen jetzt einmal mit unserer Achtsamkeit durch unseren Körper und spüren, ob wir angenehme Gefühle wahrnehmen können. Also vielleicht ist da Wärme oder Entspannung, Weite, Lebendigkeit. Vielleicht ist ein angenehmes Gefühl mit unserem Atem verbunden. Vielleicht auch etwas, was wir gar nicht benennen müssen. Wir bemerken einfach, was angenehm in unserem Körper ist. Und benennen es als angenehm. Und wir durchwandern unseren Körper vom Kopf über die Schultern und Arme zu den Händen. Unseren Rumpf, unsere Beine und unsere Füße. Wir reisen durch unseren Körper und nehmen angenehm wahr. Und nun verändern wir unseren Fokus und gehen mit unserer Achtsamkeit durch unseren Körper und spüren, welche unangenehmen Gefühle wir wahrnehmen können. Vielleicht ist da Enge, Druck, vielleicht ein Schmerz oder auch wieder irgendwas, was wir nicht benennen können. Wir wandern wieder vom Kopf über unsere Schultern und Arme in die Hände und über den Rumpf, die Beine bis in die Füße und Zehen und sehen, wo wir etwas Unangenehmes in unserem Körper empfinden und benennen es einfach als unangenehm. Und nun ändern wir noch einmal unseren Fokus und gehen durch unseren Körper und sehen, ob wir Stellen wahrnehmen können, die weder angenehm noch unangenehm sind. Und vielleicht werdet ihr erstaunt sein, dass es dadurch einige gibt. Wir gehen wieder vom Kopf über die Schulter, Arme zu unseren Händen und unseren Rumpf hinab über die Beine in unsere Füße und nehmen unangenehme Empfindungen wahr. Neutrale Empfindungen war, Entschuldigung. Als Empfindungen, die weder angenehm noch unangenehm sind. Kommen wir wieder zurück zu unserem Atem. Und wenn wir möchten, können wir unsere Augen öffnen. Angenehm, unangenehm, neutral, mehr nicht. Unser ganzes System reagiert permanent auf Sinneseindrücke und mit diesem angenehm, unangenehm und neutral ist das ein bisschen so wie mit dem Hören. Alle, die gut hören, hören jetzt meine Stimme. Ihr könnt euch nicht vornehmen, dass ihr meine Stimme nicht hört. Und genauso ist es auch mit diesen Körperempfindungen. Bevor eine Emotion entsteht, bevor ein Gedanke entsteht, gibt es diesen kleinen Impuls, sozusagen die Reaktion unseres Systems. Und dieser kleine Impuls ist der Beginn unserer Reaktionsketten. Und das finde ich total spannend. Denn was normalerweise passiert ist, wenn da was Angenehmes ist, dann möchten wir gern mehr davon. Wir sehen irgendwas Leckeres zum Essen und wollen mehr davon. Wir sehen vielleicht eine Eisdiele und schmecken schon das Eis auf unserer Zunge. Und wenn etwas Unangenehmes passiert, ist es so, dass wir das meistens nicht wollen. Der Rücken tut uns weh, dann setzen wir uns anders hin. Es entsteht Ablehnung. Und das Neutrale ist meistens langweilig und das heißt, wir driften ab und sind dann in irgendwelchen Gedankenschleifen oder wo ganz woanders. Und was eben interessant ist, dass dieses Angenehme führt zu Wollen, das Unangenehme führt zu Ablehnung und das Neutrale führt dazu, dass wir nicht mitbekommen, was passiert, dass wir abdriften. Wenn wir aber, und das ist die gute Nachricht, mitbekommen diesen kleinen Impuls, wenn wir achtsam sind, dann müssen wir kein Drama machen, sondern wir können uns um das kümmern, was da gerade wirklich in uns geschieht. Also um den Knieschmerz, der ein Knieschmerz ist und kein Drama mit irgendwelchen alten Geschichten konstruieren. Dazu möchte ich euch eine ganz kleine Geschichte erzählen, die überliefert ist von Ajahn Chah. Das ist der Lehrer von Jack Kornfield gewesen in der thailändischen Waldtradition. Und er hat mal erzählt, dass er als junger Mönch sich sehr danach Ruhe gesehnt hat und nach Stille und sich deshalb in den Dschungel, in eine Hütte zurückgezogen hat, in der er in Ruhe meditieren wollte. Und das hat er sich auf sein Kissen gesetzt und alles war bestens, bis dann am Abend im Dorf nebenan ein mehrtägiges Fest gefeiert wurde und der Anfang dieses Festes war. Und dann hat er seine Enttäuschung gespürt und seine Wut. Und eigentlich wollte er doch meditieren und wollte seine Ruhe haben. Und dann war einfach alles anders, als er sich das gerade vorstellt. Bis ihm dann klar wurde, dass die Aufgabe von Lärm ist, laut zu sein. Und der Lärm war laut. Und alles andere, das Entstehen von Wut, das Entstehen von Ärger, von Enttäuschung, sind Reaktionen auf eine Wirklichkeit, die eben nicht seinen Vorstellungen entsprach. Und mit diesem konnte er praktizieren. Und mir fiel dazu auch noch eine Geschichte ein aus dem Retreat in Burma, wo ich ja auch in Schweigen meditiert habe. Und es ist so, dass wenn man in so einem Meditationsretreat teilnimmt, dann bezahlt man nichts und spendet am Ende des Retreats. Und alles, was es dort gibt, also zum Beispiel jedes Essen, wird von irgendjemand gespendet. Also entweder von Teilnehmern oder aber auch manchmal von ganzen Dörfern, die sammeln und sich sozusagen in Freizügigkeit üben und dann das Essen spenden. Und manchmal ist es so, dass diese Spender dann auch in das Meditationszentrum zu Besuch kommen, wenn es also das Essen gibt, was sie gespendet haben. Und dann wird ihnen auch gedankt am Anfang des Essens. Und die bewegen sich dann auch ganz frei in diesem Meditationszentrum und und ich saß also auf meinem Kissen und hörte plötzlich einen Klick und hatte sofort so ein Gefühl von Bedrohung. Und ich habe auch gespürt, jetzt kommt die Reaktion, dass ich meine Augen aufmache, um dieser Bedrohung zu begegnen. Und ich habe meine Augen in dem Moment aber zugelassen und bin einfach wieder zurück zu meinem Atem und in die Stille. Und es hört sich jetzt für euch vielleicht läppisch an, aber für mich war das ein ganz großer Moment der Freiheit, weil mir einfach klar war, ich steige aus diesem, in dem Moment, in dem ich achtsam bin, kann ich aus diesem automatischen Reaktionsmuster aussteigen und bin frei. Und man hat dann jeden zweiten Tag auch ein Gespräch mit einem Lehrer. Und die sind immer sehr, sehr streng. Und als ich ihm dann meine kleine Geschichte erzählt habe, war doch tatsächlich auch ein Lächeln auf seinen Lippen zu sehen. Und dann dachte ich, ja, für mich war das eine wichtige Erfahrung und er hat sie wertgeschätzt. An der Harvard University gibt es die längste Untersuchung darüber, über weshalb Menschen glücklich sind, wie Menschen glücklich sind. Seit 80 Jahren begleiten die Menschen und untersuchen einfach, welche Faktoren von Glück gibt es und von Zufriedenheit. Und was euch wahrscheinlich nicht weiter erstaunen wird, es ist nicht der Erfolg, es ist nicht der Ruhm oder der Reichtum, der Menschen glücklich macht, sondern die Menschen, die am zufriedensten und glücklichsten leben, sind die, die zufrieden sind mit dem, was sie haben und das Leben akzeptieren. Die leben am glücklichsten und werden viel weniger krank. Und das entspricht ja auch genau unserer Praxis. Das Leben ist oft nicht so, wie wir es uns vorstellen. Es geschehen viele Dinge, die nicht so sind, wie wir es gerne hätten, wie wir es uns wünschen. Aber wir können immer wieder in eine Zufriedenheit kommen und uns gut und fürsorglich um uns selbst kümmern. Mir ist bewusst, dass in meinem Alltag es mir nur sehr selten oder eigentlich gar nicht gelingt, mit diesen feinen Impulsen von angenehm, unangenehm oder neutral in Berührung zu sein. Wenn ich meinen Alltag lebe, dann bin ich im Erledigungsmodus, dann mache ich viele Dinge, dann will vieles erledigt werden. Und meine Achtsamkeit ist auch nicht so hoch, wie es in einem Retreat ist. Und deshalb steigen da sehr oft Geschichten, Gedanken, Emotionen auf. Und ich bekomme einfach diesen Anfangsimpuls der Reaktionskette nicht mit. Aber was ich machen kann, ist, ich kann auch dann innehalten. Wenn ich es nicht ganz am Anfang erwische, was im seltensten Fall gelingt, ich kann auch dann innehalten und stoppen, wenn der Prozess schon im Gang ist. Und ich kann mich dann um das kümmern, was gerade bei mir passiert. Thay hat ja immer wieder betont, dass wir unsere schmerzvollen Erfahrungen umarmen sollen, wie eine Mutter ihr weinendes Baby in den Armen hält. Also ganz liebevoll und fürsorglich. Nicht mit Ablehnung, nicht mit nicht haben wollen, sondern wie eine Mutter ihr weinendes Baby. Alles darf da sein. Und um alles, was in mir passiert, kann ich mich liebevoll und fürsorglich kümmern. Und ich möchte jetzt wieder einen kleinen Abschnitt aus dem Buch Umarme deine Wut vorlesen. Von Thay. Im Buddhismus praktizieren wir Achtsamkeit nicht, um unsere Gefühle zu unterdrücken, sondern als einen Weg, uns unserer Gefühle anzunehmen, sie liebevoll zu umsorgen, ohne sie zwingen zu wollen. Wenn wir in der Lage sind, Achtsamkeit aufrechtzuerhalten, werden wir von unseren Gefühlen oder den Konflikten in uns nicht davongetragen. Ertrinken wir nicht in ihnen. Wir behalten während des achtsamen Atems Achtsamkeit bei, nähren unsere inneren Formationen und versuchen uns, unseren inneren Formationen und Konflikte, die jeweils aufsteigen, bewusst zu werden. Wir empfangen sie mit Liebe, so wie eine Mutter ihr Kind mit offenen Armen empfängt. Achtsamkeit ist da und ich weiß, dass ich stark genug bin, die Begegnung mit den Knoten in mir zuzulassen. Der erste Schritt, also, wie wir uns gut um die Emotionen kümmern können, wenn sie aufgestiegen sind, ist, dass wir sie mit Achtsamkeit liebevoll in die Arme nehmen, wie die Mutter ihr Kind. Es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir innehalten, dass wir uns erlauben, wahrzunehmen, was da gerade ist. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir das gerade eben nicht können, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass wir uns hinterher auf unser Kissen setzen und einfach nochmal in uns und in die Situation hineinspüren. Wenn wir innehalten und achtsam sind, sind wir nicht im Autopilot und wir können einfach wahrnehmen, was ist da gerade in mir? Ist es Angst, ist da Verzweiflung, Verletztheit oder ein Strudel von ganz wirren Emotionen? Vielleicht ist aber auch Ruhe in uns, Lebendigkeit, Freude. Ganz egal, was da ist, was sich zeigt, wir nehmen es wahr. Der nächste Schritt ist, dass wir uns erlauben, dass das, was sich zeigt, da sein darf, dass wir es akzeptieren. Weil es immer wieder so ist, dass wenn Dinge, die nicht so sind, wie wir es uns vorstellen, wir eben mit Ablehnung reagieren. Zum Beispiel, wenn da Ärger in uns ist, dann denken wir, wir sind doch gute Praktizierende, diesen Ärger, den müssten wir doch eigentlich schon längst transzendiert haben. Oder wenn da Unruhe in uns ist beim Meditieren, dann denken wir, ja, als gute Praktizierende müssen wir doch eigentlich wissen, wie wir zur Ruhe kommen und da kann doch keine Unruhe in uns sein. Und das ist oft ganz subtil, dass wir einfach uns immer wieder irgendwo hin manipulieren, uns das gerne anders hätten, wie es gerade ist. Aber all diese Gefühle, all die Unruhe, all der Ärger, all das, das gehört einfach zum Menschsein dazu und es darf auch da sein. Und je mehr ich akzeptiere, dass das alles dazugehört, desto besser kann ich mich darum kümmern und kann es nicht verdrängen, wie Thich Nhat Hanh gesagt hat, sondern mich einfach wirklich darum kümmern, was da gerade in mir ist. Und wenn ich dann merke, dass ich es eigentlich weghaben möchte, dass ich mich um den Schmerz in meinem Knie kümmere, aber eigentlich mit der Agenda, dass er dann weggeht und den ich einfach nur liebevoll halte, dann kann ich das ja auch mitbekommen und auch mitbekommen, welche Ansprüche habe ich eigentlich ständig an mich, welche Forderungen und welches perfekte Selbstbild. Und wieso kann ich mich nicht einfach so sein lassen, wie ich gerade bin, eben mit allem, was dazugehört. Und ich habe für mich in der letzten Zeit sehr erfahren, wie sehr mir diese Akzeptanz und dieser immer wieder liebevolle Umgang mit mir selbst hilft, weil oft ist es dann so, wenn ich die Dinge wirklich akzeptiere und da sein lasse, dann ist es wie wenn ich sie integriere und irgendwie, blödes Wort, ein ganzerer Mensch werde. Also irgendwie einfach, es gehört alles dazu. Der dritte Schritt ist, ich schaue tief. Das heißt, ich nehme wahr, was gerade in mir geschieht. Aber tief zu schauen heißt nicht, dass ich dann anfange, mir Geschichten zu erzählen, mir irgendwelche Erklärungen herbeizuholen aus der Vergangenheit oder mich in meinem Kopf, in meinen Gedanken verliere, sondern ich spüre genau hin, was passiert gerade in mir? Wie fühlt sich Angst in meinem Körper an? Wo fühle ich sie vielleicht in meiner Kehle, in meiner Brust Und verändert sich das Ganze, wenn ich achtsam bin? Es gibt eine Geschichte, die ich schon in der Sangha erzählt habe, nämlich, ich komme aus einer Familie, in der gab es keine Wut. Also da gab es natürlich jede Menge Wut, aber die Wut, die war unterdrückt. Und als Thay immer von Wut sprach und die Menschen immer sich irgendwie, also wie sie mit ihrer Wut umgehen, habe ich immer gedacht, was haben die denn, was stellen die sich denn so an? Bis ich eines Tages dann in einer Besprechung saß und ein Autor so unverschämt war, dass es mir total heiß wurde. Ich habe einen total roten Kopf gekriegt. Und mein Hals war ganz so eng, dass ich kein Wort sagen konnte. Und dann war ich so fasziniert und dachte, ach, das ist Wut. Und irgendwie war die einfach bei mir ausgelagert. Und seit ich sie dann eingeladen hatte, sozusagen, und auch körperlich wahrnehmen konnte, war mir dann bewusst, wie oft eigentlich auch Wut in mir ist. Und wenn ich achtsam mit ihr umgehe, dann kann ich sie immer mehr liebevoll verwandeln und einen heilsamen Weg für mich finden. Das heißt also, tief zu schauen heißt, dass wir genau hinspüren in uns und genau mitbekommen, welche Empfindungen sind da, was geschieht gerade in mir. Und der letzte Punkt ist dann bei mir auch immer, wie kann ich liebevoll jetzt für mich sorgen? Was brauche ich jetzt gerade? Und vielleicht, wenn ich traurig bin, tut es mir gut, wenn ich einfach mir selber eine Umarmung schenke oder meine Hand auf das Herz lege. Oder vielleicht stelle ich mir auch die Frage nach innen und sage, was brauche ich jetzt gerade? Was würde mich jetzt nähren? Und es ist ganz erstaunlich, welche Antworten dann manchmal aus unserem Inneren, von diesem Ort der Weisheit in uns aufsteigen. Was mir wichtig ist, ist, dass ich mit euch teilen kann, wie wichtig mir Akzeptanz ist und wie wichtig es für mich in meiner Praxis ist, dass ich einfach alles mit einschließe. Und es dauert manchmal sehr lange, bis nicht integrierte Anteile einen Platz finden. Und dazu möchte ich euch auch eine kleine Geschichte erzählen. Wie ihr wisst oder wie viele von euch wissen, hatte ich ein etwas schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Und die ist ja gestorben, als ich 20 war. Und ich konnte eigentlich die ersten Jahre in meiner Praxis war mein Schwerpunkt, dass ich diese Wunden, dieses, was in mir war, heile. Immer wieder mit Erdberührungen. Und ich habe mir viele Fragen gestellt und habe letztlich eigentlich durch das Verstehen zu einer tiefen Liebe zu ihr gefunden. Und interessanterweise ist trotzdem immer noch ein Bild geblieben. Und zwar das Bild, als ich als Jugendliche einmal aus dem Zimmer gehen musste, weil ich einfach diese Verzweiflung nicht ausgehalten habe. Und dieses Bild, was da geblieben war, das kam immer wieder in meiner Meditation. Immer wieder war ich in dieser Situation und dann habe ich alles Mögliche gemacht, hab mich mit Vergebung beschäftigt, mit Schuld und also ich habe wirklich intensiv, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, therapeutisch mit diesem Bild gearbeitet. Und irgendwann, nach vielen Jahren, war es dann so weit, dass ich gedacht habe, lass doch einfach die Verzweiflung Verzweiflung sein. Und das habe ich dann gemacht und habe mich einfach in die Verzweiflung hineingespürt. Und das war so ein bisschen so, wie wenn ich eine Waschmaschine im Schleudergang in meinem Herzen hätte. Und so saß ich dann da und habe einfach beobachtet und habe es da sein lassen. Und es hat für mich interessanterweise einfach viele Jahre gedauert, bis ich die Verzweiflung Verzweiflung sein lassen konnte. Manchmal brauchen wir Geduld und unser Weg ist eben keine Instant-Lösung, sondern es ist ein Weg, der die Dinge dann sich an die Oberfläche kommen lässt, wenn unsere Basis stark genug ist, wenn wir uns ein sicheres Fundament gebaut haben. Und es ist wichtig, dass wir den Dingen auch ihren eigenen Lauf lassen, dass wir uns nicht hinsetzen und denken, so, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, jetzt bearbeite ich dieses Thema. Weil oft ist vielleicht was ganz anderes gerade wichtig. Oder irgendwas anderes braucht unsere Akzeptanz. Und ich habe im letzten Buddhismus aktuell ist ein schönes Zitat, das möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Das ist von einer koreanisch-kanadischen Bildungswissenschaftlerin. Sieht sehr nett aus. So. Und das möchte ich euch jetzt noch vorlesen, weil das eigentlich sehr gut auch das zusammenfasst. Man stelle sich eine Welt vor, in der alle Menschen lernen würden, sich ihren herausfordernden und schwierigen Emotionen in der Meditation zu stellen. Sie würden lernen, Gefühle wie Angst, Schuld, Furcht oder Wut nicht sofort loswerden zu wollen, sondern in Anführungszeichen die schwere Kost sitzend zu verdauen. Eine solche Welt wäre in der Tat ein anderer Ort. Und ich möchte auch jetzt noch mal eine kleine Übung mit euch machen, einfach damit ihr mit dem Gesagten auch noch mal eine eigene Erfahrung verbindet und damit es nicht so abstrakt bleibt. Und deshalb würde ich euch bitten, einfach noch mal aufrecht hinzusitzen, eure Augen zu schließen und möglichst so entspannt wie möglich zu sitzen. Kommt zu eurem Atem. Und spürt euren Körper. Und nun könnt ihr euch eine Situation vergegenwärtigen, die vielleicht schwierig für euch war. Wahrscheinlich gab es in den letzten Monaten da doch immer wieder genug Anhaltspunkte. Und nehmt, wenn ihr jetzt eine Skala von 1 bis 10 habt, vielleicht nicht die schwierigste mit 10, sondern eher so eine um 4, 5. Also irgendeine Situation, wo etwas nicht rund gelaufen ist, wo ihr euch vielleicht geärgert habt, wo ihr Angst hattet, wo ihr euch einsam gefühlt habt, wo ihr traurig wart. Und wenn keine solche Situation auftaucht, dann seid ihr einfach liebevoll mit der Tatsache, dass gerade keine Situation auftaucht. Und wir stellen uns nun die Situation möglichst klar vor, was da passiert ist. Und wir nehmen auch die damit für uns verbundene Emotion wahr. Alles darf genau so sein, wie es gerade ist. Und jetzt spüren wir einmal nach, was wir in unserem Körper wahrnehmen können. Gibt es irgendwelche Körperempfindungen dazu, zu dieser Emotion? Vielleicht ist unsere Brust eng. Vielleicht spüren wir sie in unserem Hals. Vielleicht merken wir sie auch in unserem Bauchraum. Vielleicht ist auch Hitze damit verbunden, was auch immer. Wir spüren ganz bewusst in unseren Körper und beobachten, was gerade jetzt geschieht. In diesem Augenblick. Jetzt erkunden wir das Ganze noch ein bisschen genauer. Denn oft findet sich hinter einem Gefühl noch ein anderes. Kann ich auch mit dem sein? Oft befindet sich hinter unserer Wut Angst. Kann ich auch die liebevoll halten? Wir spüren einfach ganz tief hinein in die Empfindung in uns. Und manchmal ist es wie wenn da eine Tür aufgeht in eine noch tiefere Schicht. Alles darf genau so sein, wie es gerade ist. Alles gehört dazu. Und wir können uns die Frage stellen, was brauche ich gerade jetzt? Vielleicht schenke ich mir eine Umarmung oder lege meine Hand aufs Herz und schenke mir Fürsorge und liebevolle Zuwendung. Was brauche ich gerade jetzt? Vielleicht steigt auch aus diesem tiefen Ort der Weisheit in dir eine Antwort auf. Dann kommen wir wieder zurück zu unserem Atem. spüren, wie es uns gerade geht. Und können, wenn wir mögen, die Augen wieder öffnen. Es war natürlich jetzt ein etwas schneller Durchgang, aber das ist die Art, wie ich mit meinen Gefühlen praktiziere. Wenn sie aufgestiegen sind. Und was ich auch sehr viel gemacht habe, ist, dass ich in der Meditation auch immer wieder mit angenehm, unangenehm und neutral praktiziere, weil mich das einfach wach macht, weil es mein Körperbewusstsein wach macht, weil es mich wach macht, mitzubekommen, was eigentlich wirklich gerade in mir los ist. Aber für den Alltag sind eben diese vier Schritte, dass wir innehalten und achtsam mitbekommen, was geschieht, dass wir es erlauben und akzeptieren, dass es da sein darf und dass wir es integrieren können. Der dritte Schritt, dass wir tief schauen und schauen, wie fühlt sich das eigentlich in uns an, was ist da, und dadurch auch in tiefere Schichten kommen und uns am Schluss einfach liebevoll, zärtlich fragen, was nährt uns jetzt? Und ich möchte den Vortrag beenden mit einem Gedicht von Tai. Unser wahres Erbe. Der Kosmos ist voll kostbare Edelsteine. Heute Morgen möchte ich dir eine Handvoll davon schenken. Jeder Augenblick deines Lebens ist ein kostbarer Stein, der durch Erde und Himmel, Wasser und Wolken strahlt und alles enthält. Ganz sanft musst du atmen, damit sich die Wunder offenbaren. Auf einmal hörst du die Vögel singen und auch die Kiefern stimmen ein. Du siehst die Blumen erblühen, siehst den blauen Himmel, die weißen Wolken, das Lächeln und den wundervollen Blick des Menschen, den du liebst. Du bist die reichste Person auf Erden, die du herumgeirrt bist und für deinen Lebensunterhalt hast betteln müssen. Hör auf, das notleidende Kind zu sein. Komm wieder und fordere dein Erbe ein. Wir sollten unser Glück genießen und es allen anderen schenken. Bewahre diesen Augenblick. Lass den Strom von Kummer und Elend los und nimm das Leben ganz in deine Arme. Ich danke euch herzlich für euer Zuhören und für euer Mitmachen. Ich hoffe, dass sich meine Betrachtungen für euch hilfreich erweisen und euch inspiriert haben. Danke.